Ich meine, Rolex geht jetzt auch nicht genauer als eine gute Armbanduhr, würde ich denken. Es ist ein Lebensgefühl und es gibt uns das Gefühl, ein bisschen wertvoller zu sein, ein bisschen krasser zu sein, wenn wir die Rolex haben, als wenn wir sie nicht haben. Und das ist was, was eine starke Produktbrand ausmacht, was bei einer Personal Brand aber überhaupt nicht funktionieren würde, weil wir können nicht wie die anderen sein, weil es die anderen ja schon gibt. So, bei einer Personal Brand geht es also viel mehr darum, sich sicher in einer Beziehung zu fühlen, auch sicher in einer Geschäftsbeziehung zu fühlen und eben um ein Vertrauensverhältnis. Und es geht da einfach um ein anderes Gefühl, was da mitschwingt.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Gast ist heute Lisbeth Bestlein. Sie ist Personal Brand Coach und berät und betreut Personenmarken in Fragen wie, wo genau stehe ich am Markt, wie kann ich meine Zielgruppe am besten erreichen und wie kann ich endlich meine Preise erhöhen. Wir gehen folgenden Fragen nach. Worin liegt der Unterschied bei Produktbrand und Personal Brand? Was braucht eine Personal Brand, dass sie am Ende auch nachfolgefähig ist? Was ist für Unternehmerinnen wichtiger, Brand und Marketing oder Vertrieb und Umsatz? Sehr markant finde ich Ihre Definition von Beziehungsmarketing. Ich verkaufe Vertrauen, der Umsatz ist gratis. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode. Denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve.
Elisabeth, du bist mir aufgefallen durch markante Posts, die mich sehr angesprochen haben auf LinkedIn. Und dann habe ich gedacht, mit der Frau muss ich mal reden. Und aus dem Reden ist jetzt eine Verabredung geworden. Du bist Personal Brand Coach und machst das Ganze mit Wumms. Was heißt Personal Brand Wumms? Was machst du?
Irgendjemand, frag mich nicht wer, irgendein kluger Mensch, ein Philosoph hat mal sowas gesagt wie, wir haben im Grunde drei Ichs. Die Person, die nur wir selber kennen, die Person, die alle Menschen kennen, die wir lieben und die Person, die die Öffentlichkeit kennt. Und eine Personal Brand ist im Grunde nichts anderes als eine so weit wie möglich authentische, aber für die Öffentlichkeit gemachte Person, die sozusagen nach außen geschaffen wird. Also wenn es eine reine Kunstfigur ist, funktioniert es nicht. Es muss halt schon irgendwo so ein wahrer Kern da drin sein, aber es soll nicht so eine Self-Exposure sein, wie man das ja leider auch von vielen Influencern kennt, die dann doch die ein oder andere Grenze dann mal sprengen im gesellschaftlichen Leben. So soll es nicht sein, ja.
Okay. Also wenn ich bei dir auf deiner Seite gucke, auch bei LinkedIn schaue, ist mir das Wort so Beziehungsmarketing aufgefallen und das Stichwort Kommunikation. Also ja, wer kommuniziert, mit wem wird kommuniziert, wo wird kommuniziert, was wird kommuniziert und wie wird kommuniziert. Habe ich das jetzt? Ja, Beziehungsmarketing und Kommunikation hängt ja eng zusammen. Und wenn ich richtig verstehe, geht es darum, eben auch authentisch als Person in Beziehung zu gehen. Ja. Und zu kommunizieren.
Genau, der Zusammenhang ist, glaube ich, auch enger, als wir das so auf dem Schirm haben. Es gibt im Grunde im Marketing so zwei große Bereiche. Das eine ist das Transaktionsmarketing. Das ist was, was wir sehr häufig bei niedrigpreisigen Produkten erleben. Also so Temu macht das zum Beispiel ganz, ganz stark. Das ist ja so eine Billigmarke aus China, die sehr groß geworden ist im letzten Jahr und die im Grunde ihr Geld mit Kundendaten verdient. Und was die machen, ist halt immer gucken, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und was danach passiert, ist uns egal. So, ne, also da gibt's auch keine Garantien, kein gar nichts. Also das ist ja wie so ein Fake Amazon. So, und das Ding ist aber, wenn du dir da einen Toaster bestellst, dann erfüllt er die Qualitätsstandards nicht. Das ist Temu egal, die haften nicht dafür. Das ist halt auch so dieses Prinzip, was man ja aus dem traditionellen Vertrieb noch kennt mit Anhauen, Umhauen, Abhauen. Das ist Transaktionsmarketing. Das Beziehungsmarketing geht da ein bisschen anders vor. Das wird vor allem auch assoziiert mit hochpreisigen, hochwertigen Leistungen, die viel Qualität auch mit sich bringen, aber vor allem auch mit Dienstleistungen, weil du natürlich da jetzt nichts hast, was du in die Hand nehmen kannst. Das heißt, da gehört immer Beziehung dazu. Letzten Endes verkauft ein Dienstleister immer Kommunikation und immer die Beziehung zwischen sich und dem Kunden. Und da geht es eben auch darum, dass das Verhalten nach dem Kauf noch mit zu beeinflussen, also dass der Kunde zufrieden ist, dass der weiterempfiehlt, dass da gute Bewertungen kommen am Ende, dass die Zusammenarbeit gut abgeschlossen wird. Zum Beziehungsmarketing gehören dann auch so Sachen wie Geld-Zurück-Garantien, wenn man sowas geben möchte oder sowas, was einfach auf die Beziehung zwischen Kunde und Dienstleister einzahlt, nicht unbedingt so sehr auf den Umsatz, weil der natürlich durch die Preisgestaltung des Produkts normalerweise dann schon gegeben ist.
Also ich spreche immer ganz gern, weil das mit dem Hochpreis-Coaching ist ja ein bisschen auch in Verruf geraten, von Premium-Coaching. Also wer eine sehr individuelle Dienstleistung verkauft, wie du und ich, heißt, es ist viel Know-how, es ist viel Persönlichkeit, es ist viel Beziehungsarbeit, es ist eine individuelle Begleitung und all diese Dinge, wo ich sage, das ist Premium und da kann ich einfach nicht kleinpreisig anfangen.
Man darf auch nicht vergessen, wenn das Vertrauen von beiden Seiten nicht da ist, arbeitet man ja gerade im Coaching auch ganz schnell mal am Kunden vorbei, ohne das zu wollen, weil ein Kunde, der dem Dienstleister nicht vertraut, der wird auch nicht über sein wahres Problem sprechen, weil viele Probleme, die die Menschen haben, vor allem im B2B-Bereich, sind auch schambesetzt. Niemand will einfach so mit jemandem, dem man nicht vertraut, über seine Selbstsabotage sprechen oder über seine Geldprobleme oder darüber, wie sehr die eigenen Arbeitszeiten dann doch das Privatleben negativ beeinflussen oder von gesundheitlichen Problemen mal ganz zu schweigen. Das wollen wir nur mit Leuten besprechen, denen wir wirklich vertrauen, und dieses Vertrauen kann man eben schon vor dem ersten Gespräch schaffen, und deswegen sage ich halt, eine gute Personal Brand ist im Grunde nichts anderes als ein reproduzierbares Beziehungsmarketing, das 5 Fragen beantwortet, nämlich: Wer kommuniziert? Mit wem wird kommuniziert? Wie wird kommuniziert? Was wird kommuniziert und wo wird kommuniziert? Also gerade bei vielen Solo-Selbstständigen ist es ja auch so, wenn die alle Kanäle bespielen, dann sind die den ganzen Tag nur mit Marketing beschäftigt und haben gar keine Zeit mehr für Kundenarbeit. Dann haben wir halt auch ein Problem. Und das dann eben einzuschärfen und zu sagen, okay, ich verlasse mich jetzt auf 1 oder 2, meinetwegen auch 3 Kanäle, aber das war's, und halte den Arbeitsaufwand moderat und habe dafür da aber hohe Abschlussquoten, ist halt viel sinnvoller, als so ein Marketing aus der Gulaschkanone zu machen, damit wahnsinnig viel Arbeit zu haben und Zeit rein zu investieren und am Ende gar nicht so viel mehr Kunden dadurch zu gewinnen.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter. Und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Du hattest schon angesprochen, worin liegt der Unterschied bei Produktbrand und Personal Brand?
Das eine ist sachbezogen, das andere ist menschenbezogen. Ich glaube, das bringt es am einfachsten auf den Punkt. Also bei einer Produktbrand sprechen wir zum Beispiel von sowas wie Rolex oder Apple oder sowas. Das sind sehr hochwertige Marken. Ob die Produkte genauso hochwertig sind wie der Preis, den wir dafür zahlen, stelle ich mal in den Raum. Ich glaube, wir zahlen da sehr viel auch einfach für das Gefühl, was dabei rüberkommt. Das sind sehr gut präsentierte, sehr gut aufgebaute Marken, aber es sind Produkte. Und letzten Endes gibt das Produkt uns das Gefühl, mit dem Produkt ein bisschen besser zu sein als ohne. Vor allem bei Rolex wird ja so viel Geld in einen einzigen Produktkauf investiert, wie manche Leute im Jahr verdienen. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Und dann ist dieser Vertriebsprozess von Rolex, also ich weiß nicht, ob ihr mal auf der Rolex-Website wart oder du, schaust dir mal an, es ist eine ganz fürchterliche Seite, es ist ganz schlimm, es ist designmäßig eine Katastrophe, ist aber egal, weil kein Mensch auf die Rolex-Website geht, trotzdem kennt jeder diese Brand. Und dieser ganze Vertriebsprozess läuft eigentlich darauf, dass man die Marke kennt, und dann geht man ins Juweliergeschäft und bestellt sich eine Rolex. Man weiß nicht, wann sie kommt, man weiß nicht, wie viel genau man nachher dafür bezahlen wird. Man kennt halt nur den aktuellen Marktpreis. So, der kann halt, wenn die Rolex da ist, auch noch mal ganz anders sein. Und man weiß auch nicht, welches Modell man bekommt. Aber da geht ja ein Lebensgefühl mit, weil es sowas Exklusives, sowas Besonderes ist. Ich meine, Rolex geht jetzt auch nicht genauer als eine gute Armbanduhr, würde ich denken. Es ist ein Lebensgefühl und es gibt uns das Gefühl, ein bisschen wertvoller zu sein, ein bisschen krasser zu sein, wenn wir die Rolex haben, als wenn wir sie nicht haben. Und das ist was, was eine starke Produktbrand ausmacht, was bei einer Personal Brand aber überhaupt nicht funktionieren würde, weil wir können nicht wie die anderen sein, weil es die anderen ja schon gibt. So, bei einer Personal Brand geht es also viel mehr darum, sich sicher in einer Beziehung zu fühlen, auch sicher in einer Geschäftsbeziehung zu fühlen und eben um ein Vertrauensverhältnis. Und es geht da einfach um ein anderes Gefühl, was da mitschwingt. Es geht auch ganz viel um dieses Gesehenwerden und dieses sich gehört fühlen und erkannt werden. Deswegen ist es im Dienstleistungsbereich auch total sinnvoll, eine Personal Brand in irgendeiner Form zu haben, weil es das halt direkt dann schon mitbringt, wenn man sie gut aufgebaut hat. Und Brené Brown hat mal so was Schönes gesagt, das Gegenteil von Zugehörigkeit ist Anpassung. Und in dem Moment, wo jemand sich authentisch verhält als Personenmarke, wird er automatisch zum Vorbild. Und das führt auch ganz automatisch dazu, dass sich die Follower, also oder der Kundenkreis oder ne, das Netzwerk oder wie auch immer man das nennen möchte, je nachdem, in welchem Umfeld das passiert, dazu inspiriert fühlt, selber auch authentisch zu sein. Und man kreiert dadurch einen sicheren Hafen, in dem jeder so sein kann, wie er ist. Und das bringt ganz automatisch ein Zugehörigkeitsgefühl, das eine Produktbrand nicht leisten kann.
Okay. Geballtes Wissen. Jetzt ist die Frage, ne, du hast es schon angesprochen, was ist wichtiger, Brand und Marketing oder Vertrieb und Umsatz? Ja? Also das ist ja in kleinen Unternehmen wirklich die Frage, wenn ich viel in Marketing investiere, gerade als sehr individueller Dienstleister, Beraterin, was auch immer, das kostet Zeit. Je nachdem, wie viel Marketing ich auch in meinem Leben schon gemacht habe, hatte ich einfach keine Zeit für einen Vertrieb, ist nicht so gut. Welche Antwort gibst du als Fachfrau?
Also wenn ich jetzt wirklich so eine Ein-Wort-Antwort geben müsste, würde ich sagen Vertrieb und Umsatz. Ganz ehrlich, das, was dein Gehalt zahlt, ist Zahlen der Kundschaft. Wenn du die nicht hast, hilft es nicht. Und es gibt ja verschiedene Richtungen, in die man Marketing machen kann. Also gerade Brand-Kampagnen zum Beispiel zielen ja eigentlich erstmal darauf ab, so eine initiale Aufmerksamkeit auf die Marke zu lenken. Und das ist erstmal was, was einfach nur Geld kostet. Da passiert umsatztechnisch im ersten Schritt überhaupt nichts und das zahlt sich dann nach ein oder zwei Jahren irgendwann mal aus. Und es gibt auch tatsächlich einfach Geschäftsmodelle, für die Brandmarketing zum Beispiel auch überhaupt nicht sinnvoll wäre. Zum Beispiel im niedrigpreisigen Sektor bei einem physischen Produkt kannst du Brandmarketing knicken. Da kannst du auch Beziehungsmarketing knicken. Es ist schön, wenn du da ein bisschen freundlichen Kundensupport hast, aber das reicht dann auch. Es ist wirklich auch nicht für jeden was und es ist auch zum Beispiel nichts für jemanden, der sagt, ich möchte in meinem Marketing möglichst nichts selber machen oder nichts in-house haben, sondern alles an Agenturen abgeben. Auch da ist Beziehungsmarketing natürlich nicht unbedingt an der richtigen Stelle, einfach weil man halt immer mit jemand anders spricht, als den man nachher auch tatsächlich in der Zusammenarbeit vor sich hat. Das ist schwierig. Nichtsdestotrotz sollte es eigentlich so sein, dass die beiden aufeinander einzahlen. Eigentlich sollte es so sein, dass Marketing und Vertrieb nicht zwei getrennte Phänomene sind, sondern ein Prozess sind. Und Marketing hilft dir, den Vertrieb zu erleichtern. Ich wäre selber auch in meiner Selbstständigkeit deutlich weniger erfolgreich, wenn ich nicht selber mich mit Marketing auskennen würde, weil ich bin kein großer Vertriebler. So, ich habe eine extrem hohe Abschlussquote bei meinen Verkaufsgesprächen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich so krass gut im Gespräch bin, sondern dass ich meine Prozesse einfach sehr genau aufeinander abgestimmt habe und mein Marketing einfach richtig gut funktioniert. Es ist immer was, wo man ein bisschen Geduld braucht, bis man es merkt. Und wenn man ganz schnell Umsatz braucht, ganz ehrlich, dann geht hart auf Vertrieb, dann mach direkt Vertrieb, mach Kaltakquise, nerv sie alle. Es ist nicht gut für die Marke, es ist gut für das Konto. Wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen Geduld zu haben, kann man aber tatsächlich beides miteinander vereinen und wird damit langfristig erfolgreicher. Und das Ding ist natürlich auch, je besser der Kunde vorqualifiziert ist, desto mehr ist er auch bereit zu zahlen. Das heißt, man kann viel, viel höhere Preise aufrufen, weil man eine funktionierende Marke hat und gutes Marketing. Das heißt am Ende auch, man muss weniger Kundenarbeit bei gleichem Umsatz machen. Alleine dafür lohnt es sich dann schon. Aber letzten Endes sind wir alle wegen der Kohle hier und das ist auch völlig in Ordnung so.
Super auf den Punkt. So, jetzt, du weißt ja, ich bin ja viel mit dem Thema auch Nachfolge unterwegs und was ja bei, ich sage jetzt, einem produzierenden Gewerbe von 50 oder 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ist Nachfolge immer nochmal was anderes als eben bei Dienstleistern wie dir und mir, das einfach nochmal viel stärker an der Person und der Persönlichkeit hängt und in der Regel auch rechtlich eine Personenmarke ist im rechtlichen Sinne. Das lässt sich nicht gut verkaufen. Trotzdem sind so Unternehmen wie unsere verkaufsfähig oder nachfolgefähig, wenn es sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ja. Eins, was mir immer wieder gesagt wird, ja, Personenmarke, das geht nicht. Das geht nicht, das nachfolgefähig zu machen. Wie siehst du das?
Also, ich glaube nicht, dass man das so absolut sagen kann. Es ist natürlich grundsätzlich so, die Leute erwarten dann halt Chefbehandlung, wenn man so will. Das ist schon richtig. Also wenn man eine Personal Brand wirklich auf einem Gesicht aufbaut, dann wird es schwierig. Aber eine Personenmarke geht ja über das Gesicht hinaus eigentlich. Dein Gesicht ist nicht dein Logo. Es gibt so drei Faktoren, die eine Persönlichkeit grob charakterisieren. Das sind die Motive, die Werte und die Vision. So, und es gibt Menschen, die haben gleiche oder ähnliche Motive wie andere und gleiche und ähnliche Werte und gleiche und ähnliche Visionen. Und unter den gleichen Werten und den gleichen Motiven ein Unternehmen weiterzuführen als Nachfolger, ist durchaus machbar. Wenn man das also so ein bisschen trennt von dem Gesicht, aber die Persönlichkeit dahinter im Grunde gleich bleibt, das Rückgrat der Marke aus Stahl ist sozusagen, dann halte ich es für durchaus möglich, eine Personenmarke auch weiter zu verkaufen. Da macht es allerdings auch Sinn, es so zu machen, wie ich es zum Beispiel für mich selber auch gemacht habe. Ich habe mein Unternehmen anders genannt als meine Person. Ich bin zwar offiziell rein rechtlich eine freiberufliche Einzelunternehmung, aber ich habe mir selber einen anderen Markennamen gegeben, unter anderem auch, weil ich so einen Namen habe, wenn man den noch nie gelesen hat, kann man den nicht schreiben. Und das war mir zu nervig, wenn ich irgendwie mal telefonisch meine E-Mail-Adresse durchgeben muss. Das ist ein bisschen anstrengend. Er hat aber den Vorteil, dass ich natürlich unter Tatze und Krone noch mir eine Krone dazu suchen kann, wenn ich will. Oder dass das eben weitergeführt werden kann mit einer anderen Person dahinter, die aber für die gleichen Werte steht.
Ja. Also ich habe mit Liobe Heinzler gestartet und habe jetzt dann meine Produkte nochmal stärker identifiziert. Und es gibt ja inzwischen die beiden Schwerpunkte, die Zukunftsunternehmerin mit einer Online-Akademie und Unternehmensnachfolge mit System. Das haben wir jetzt Anfang des Jahres schon mal in die Richtung, dass es da so zwei, die Podcasts heißen so. Und vielleicht heißt es dann irgendwann die Zukunftsunternehmerin bei Liobe Heinzler oder so. Aber es ist eben nicht mehr, das bin nicht mehr ich, sondern das ist ein eigenständiges Produkt. Ich bin ja auch auf dem Weg, da zu überlegen, wie könnte da jemand einsteigen. Und wie könnte ich es nachfolgefähig machen? Und das war jetzt so meine Überlegung, mehr mein Arbeitsansatz und meine Struktur und mein System als Produkt zu definieren.
Genau. Und dahinter stehen ja genau diese Sachen. Dahinter stehen deine Motive, wie viel Freude du an welchen Dingen hast und wie du die Dinge gerne angehst. Und dahinter stehen auch deine Werte und was dir im Leben und im Geschäft eben auch wichtig ist. Und genau da kann man ja ganz wunderbar auch einsetzen. Und genau so funktionieren ja letzten Endes auch Familienunternehmen. Das hat halt den Vorteil, dass da meistens der Markenname gleich bleiben kann. Also wenn jetzt keiner fremd geheiratet hat, dann geht das. Aber letzten Endes ist ja schon irgendwo der Gedanke dahinter, mein Sohn oder meine Tochter führt das dann in meinem Namen weiter. Ne? Und das heißt halt auch nach meinem Gusto sozusagen.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobeheinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Was steckt hinter dieser Tatze und Krone?
Also tatsächlich, es ist eine vielschichtige Geschichte. Man muss dazu sagen, ich bin so ein Hardcore-Harry-Potter-Fan. Also Harry Potter hat mich durch ganz tiefe Tiefen in meinem Leben positiv begleitet. Ich weiß, heutzutage kann man das kaum noch sagen, weil J.K. Rowling immer so dumme Sachen sagt auf Twitter. Ne? Das ist schwierig. Ich distanziere mich von ihren Aussagen, aber nicht von dem Franchise, weil für mich ist das einfach eine Lebenshilfe. Innerhalb dieser Buchreihe gibt es halt so einen Nebenhandlungsstrang über die Schulzeit von Harrys Papa. So, und da sind die in so einer Jungs-Clique unterwegs, machen ganz viel Blödsinn und die haben alle Spitznamen und Harrys Papa und sein bester Freund heißen halt Tatze und Krone. Daher kam halt so dieses Wording und zu dem Zeitpunkt, als die Marke entstanden ist, war ich auch nochmal voll im Harry Potter-Fieber, weil da gerade Hogwarts Legacy angekündigt wurde. Und es war aber so, dass tatsächlich in den Anfängen von Tatze und Krone war ich auch nicht alleine, sondern wir waren zu zweit. Und wir hatten damals so 10 Vorschläge für eine Marke irgendwie auf dem Tisch. Und die klangen aber alle, als wäre da eine riesige Agentur hinter, irgendwie mit 20 Mitarbeitern oder so. Und wir waren jetzt beide so Menschen, die eigentlich den Leuten immer gesagt haben, ey, die Wahrheit ist immer genug. So, du musst nicht so tun, als wärst du größer, als du bist. Das tut nur einer so gut, nämlich deinem Ego. So, und alles andere, ja, wenn es gut läuft, hast du damit keinen Schaden, aber es nützt dir auch nicht. Und deswegen wollten wir natürlich jetzt nicht selber einen Markennamen auswählen, der so klingt, als wären wir größer, als wir sind. Und ich habe dann einfach so aus Scheiß, hab ich dann halt Harry Potter Referenzen gedroppt und habe halt gesagt, so, ja, was wäre denn, wenn wir uns Tatze und Krone nennen würden? Und mein Kollege, der so gar keinen Bezug zu Harry Potter hatte, fand das aber selber auch ganz toll, weil es halt im Grunde ja auch die beiden relevanten Standbeine von einer guten Geschäftsbeziehung vereint, nämlich du kriegst was Greifbares und du kriegst was Wertvolles. Du kriegst eine Tatze und eine Krone. Am Ende war ich halt die Tatze, daher kommt auch mein LinkedIn-Link. Also ich habe oben meine URL ja manuell geändert und da heiße ich Tatze Lisbeth. Der Kollege war Krone und ja, und jetzt inzwischen bin ich die Tatze und die Krone. Aber ich habe auch eine Tatze zu Hause. Ich habe einen Hund, der auch ganz, ganz tolles und fabelhafte Tatzen hat und zur Not muss der halt dafür herhalten. Das ist dann so.
Elisabeth, was ist denn dein wichtigster Tipp an Unternehmerinnen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, es sich nicht entmutigen zu lassen, ne, und durchzuhalten. Das denke ich ganz oft, auch gerade wenn ich Menschen so innerhalb ihrer ersten 3 Geschäftsjahre begleite, die jetzt für mich auch noch nicht lange her sind. Ne? Also mein drittes Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich habe es bisher alles ganz gut weggesteckt. Da gibt es halt Höhen und Tiefen. Der Erfolg kommt über Nacht, aber man weiß halt nicht, in welcher Nacht. Und dann kann das sein, dass man halt 2 Jahre lang Nächte hat, in denen man nicht erfolgreich wird und das ist nicht schön. Und ich glaube, dass die meisten Geschäftsaufgaben, die in diesem frühen Stadium stattfinden, dass die daher kommen, dass die Geduld nicht da war, dass die Frustrationstoleranz auch irgendwo nicht da war. Und das würde ich einfach jedem mitgeben. Stell dich drauf ein, im ersten Jahr passiert möglicherweise erstmal gar nichts oder nur ganz wenig. So, bleib dran und hab auch keine Scheu davor, dich da persönlich weiterzuentwickeln, weil am Ende ist das, was uns vom Erfolgreichsein abhält, meistens irgendwo in uns drin verankert.
Du hast noch einen ganz markanten Satz auf deiner Webseite. Ich verkaufe Vertrauen, der Umsatz ist gratis. Ich mache mal so den Bogen zum Beziehungsmarketing ganz am Anfang zu dem allem, was du gesagt hast. Das ist ja so ein richtig, so essential, ne? So
eine Perle. Ja, ganz ehrlich, diese ganzen Slogans und Catchphrases, die wirklich gut sind, da kann man davon ausgehen, dass die sich irgendwie mal zufällig entwickelt haben. Und so war das in dem Fall auch. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das nicht mein Spruch, ne? Eigentlich, wenn wir ehrlich sind und mal zurückdenken an die, ich glaube, 80er Jahre, Harley Davidson, we're selling your dream, the bike is for free. Ich habe das eigentlich mal, also wirklich auch überhaupt nicht ernst gemeint, einfach in einem Post verwendet und da kam sehr viel positives Feedback drauf. Ich habe das dann nochmal in einem Elevator-Pitch gemacht, da kam auch sehr viel positives Feedback drauf und da habe ich halt irgendwann gesagt, okay, es ist vielleicht, weil es auf Deutsch ist und weil es ja letzten Endes um ein anderes Thema geht, ich habe Wörter ersetzt, weit genug weg davon, dass ich jetzt kein Markenrechtsproblem bekomme. Und es wird jetzt so schon einfach in meiner Community und von meinen Netzwerkkollegen und so viel verwendet, dass ich aus der Nummer eh nicht mehr rauskomme. Und hier habe ich mich meinem Schicksal gebeugt und und hab das dann für mich als Slogan auch so angenommen. Es steht tatsächlich auch auf meiner Visitenkarte drauf und auch in meiner LinkedIn-Bio steht es drin und so. Und das daher kommt das. Aber letzten Endes ist es ja auch genau so gemeint. Wir sprechen hier die ganze Zeit über vertrauensschaffende Maßnahmen, über Vertrauensaufbau im Geschäft, über Beziehungsaufbau im Geschäft. Und das ist letzten Endes immer auch gut für den Umsatz.
Auch wenn nicht direkt, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Liebe Elisabeth, wir kommen zum Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Impulse. War ganz viel geballtes Wissen drin und Leidenschaft für dein Thema. Und ich überlasse dir jetzt das Schlusswort.
Ach Gott. Ja, Leute, you do you, ne? Also macht was draus. So.
Super. Alles Gute. Bis dann. Ciao.
Ich weiß, Dankeschön.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business, mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist.
denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald.